blicken wir doch mal zurück, weil das war nämlich gerade Großthema in Paris Ende letzten Jahres bei der COP21, bei der Weltklimakonferenz. Was würdest du als Resümee daraus ziehen, weil es wurde ja doch durchaus als positiv Verhandlungen wahrgenommen?
Ja, ich denke, die COP21, die 21. Klimakonferenz, hat auf jeden Fall das tolle Ergebnis gebracht, dass ein Vertrag da ist, der alle Länder der Welt dazu verpflichtet, Reduktionen zu leisten, Emissionsreduktionen zu leisten. Allerdings verpflichtet ist jetzt auch schon wieder fast verschönert, weil es handelt sich um freiwillige Reduktionen. Es handelt sich um Reduktionen, die lange nicht genug sind. Und letztendlich kann man sagen, es war ein Sieg der Diplomatie, also wirklich alle Länder der Welt an einen Tisch zu kriegen und gemeinsam ein Dokument zu verabschieden, das ist wirklich eine Meisterleistung. Allerdings ging der Inhalt auch, also ging es auf Kosten des Inhalts, und der ist einfach so, dass man relativ alles rein interpretieren kann, was man so mag, sodass die einen rein interpretieren können, dass es kein Problem ist, so weiterzumachen wie bisher und einfach fossile Brennstoffe, also Kohle, Erdöl, Erdgas, weiter auszubeuten und in die Luft zu pusten. Oder es kann bedeuten, man baut die grünen Märkte aus, man schafft neue Wachstumschancen, indem man Investitionen in grüne Bereiche fördert, und das ist wieder ein neuer grüner Markt. Oder es kann bedeuten, oder so versuchen auch viele soziale Bewegungen und zivilgesellschaftliche Netzwerke zu deuten, zu sagen, nein, also wenn wirklich dieses 1,5 bis 2 Grad Ziel erreicht werden soll, also wenn sich die Welt nicht auf mehr als 1,5 oder 2 Grad erwärmen darf, ausgehend vom vorindustriellen Niveau des Klimas, dann müssen wirklich gravierende Veränderungen stattfinden, und das heißt eben fossile Brennstoffe im Boden lassen, das heißt unsere Lebensweise eigentlich zu hinterfragen und zu verändern.
Du hast jetzt mit dem kritischen Unterton von Weitermachen mit den grünen Märkten gesprochen. Green Economy ist da ja auch das Stichwort, also eine Art umweltbewusste Art des Wirtschaftens. Was ist denn deiner Meinung nach daran kritisch zu sehen?
Also ich denke, wenn es eine umweltbewusste Art des Wirtschaftens wäre, dann wäre das toll. Green Economy ist allerdings in den allermeisten Fällen eigentlich ein Greenwashing. Das heißt, es geht darum, eben weiter, dass der weiter Wirtschaftswachstum und Wettbewerb voranzutreiben, auch Konzentration der Macht auf ganz wenigen Konzernen, das wird nicht hinterfragt, und es wird einfach versucht, dann noch so ein bisschen das Ganze grün anzustreichen. Seit ein paar Wochen hängen jetzt, oder seit einer Woche hängen jetzt in Österreich überall große Werbeplakate von Hofer, also dem Bruderkonzern von Aldi. Hofer ist nämlich seit diesem Jahr CO2-neutral. Scheinbar. Ich denke mir, es ist ungefähr so, wie wenn der Weihnachtsmann sagt, ich bin das Christkind. Also es ist, ja. es ist so, dass ein Riesenkonzern, der Billigprodukte verkauft, Billigprodukte, die aus der ganzen Welt kommen, die, wo schlechte Arbeitsbedingungen irgendwie die Grundlage dafür sind, wo ökologische Desaster auch die Grundlage dafür sind oder das nach sich ziehen, ganz, ganz logischerweise, kann kein emissionsneutraler Konzern sein. Gut, sie haben teilweise auf erneuerbare Energie umgestellt. Sie haben eine kleine Schiene mit Bioprodukten. Ja, und den Rest, da machen sie es einfach so, dass sie sich freikaufen. Also dass sie sagen, die Emissionen, die wir in die Luft pusten, die kompensieren wir, indem wir in Projekte investieren, die CO2 für uns reduzieren. Und dadurch seien wir dann CO2-neutral. Und da gibt es ganz, ganz viele Probleme mit dieser Idee der Klimaneutralität, weil das gibt es einfach nicht.
Da sind wir ja beim Thema grüner Kolonialismus auch ganz schnell. Also hier macht man weiter wie bisher und woanders fördert man dann vielleicht irgendwelche Waldprojekte oder so. Was sind dann die Knackpunkte daran oder die Kritikpunkte?
Ja, also es ist so, ganz viele von diesen Projekten, von diesen Offset-Projekten, reduzieren letztendlich nicht so viel CO2, wie vorgegeben wird, dass reduziert wird. Das heißt, solche Projekte können zum Beispiel sein, dass ein Wasserkraftwerk gebaut wird, wo dann erneuerbare Energie produziert wird. Und da wird dann berechnet, okay, wenn jetzt dafür ein fossiles Kraftwerk abgeschaltet wird, wie viel CO2 würde dann eingespart werden. Letztendlich führt aber der Bau von einem Wasserkraftwerk nie zum Abschalten eines fossilen eines Kraftwerks, das auf fossilen Brennstoffen beruht, so gut wie nie. Weil letztendlich geht es darum, dass die Energieproduktion ausgeweitet wird, weil wir immer mehr Energie konsumieren. Also das sieht man, wenn man es durchrechnet bei fast allen Beispielen. Dann ist es auch noch so, dass Wasserkraftwerke ökologisch oft ganz schwerwiegende Folgen haben und auch menschenrechtlich ganz oft nicht korrekt sind. Das ist jetzt das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist Bäume pflanzen oder Waldschutz. Ja, da gibt es ein Programm, was weltweit durchgeführt wird gerade, von der Weltbank vorangetrieben, von UNO-Organisationen, von Entwicklungshilfeorganisationen, von Konzernen, Banken. Das nennt sich RED Plus. Und da geht es darum, Wald zu schützen, weil Wald ja CO2 speichert. Und dann wird berechnet, wie viel CO2 da scheinbar gespeichert wird in dem Wald. Dann wird davon ausgegangen, dass der Wald in Zukunft abgeholzt worden wäre, wenn man ihn nicht schützen würde. Und dann kann man dieses CO2 in Form einer Gutschrift oder eines Emissionsrechts oder Verschmutzungsrechts verkaufen. Und das kann dann jemand anderes kaufen, wie zum Beispiel Hofer. Und Hofer kann dann sagen so, wir haben dazu beigetragen, dass der Wald stehen bleibt und sich die Emissionen gut rechnen lassen. Letztendlich führt es aber dann dazu, dass keine Emissionen reduziert werden, ja? Sondern es bleibt dann auf einem gleichen Niveau, im besten Fall, weil letztendlich auch bei Waldschutz diese Berechnungen ganz, ganz massiv hinterfragt werden. Also sie können fast nicht durchgeführt werden. Man müsste garantieren, dass der Wald noch 100 Jahre ungefähr stehen bleibt, damit dieses Zertifikat verkauft wird, weil die Emissionen, die jetzt Hofer in die Luft pustet, die bleiben ja noch mindestens 100 Jahre in der Atmosphäre. Das heißt, der Wald müsste auch noch so lange stehen bleiben. Und das kann niemand garantieren, das kann kein Waldbesitzer garantieren.
Du hast ja gerade RED erwähnt, also marktbasierter Waldschutz wird das auch gerne genannt. Vielleicht kannst du uns auch mal ein Beispiel dafür geben. Also wie wird das vor Ort dann überhaupt gemacht? Weil meistens leben da ja auch durchaus Menschen, die vom Wald abhängig sind vielleicht, die auch ein Interesse daran haben. Wie ist da der Umgang überhaupt auch mit der Bevölkerung?
Mhm. Ja, also RED, ganz kurz, steht für Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Daher REDD, und es geht sozusagen darum, den Wald so zu erhalten, wie er ist, damit er weiterhin CO2 schluckt. Letztendlich bedeutet das aber oft, dass auch keine Veränderungen zugelassen werden, die mit dem Wald passieren. Und das betrifft ganz oft diejenigen Gemeinden, die im Wald leben oder vom Wald leben, die dort das Holz verwenden zum Kochen, zum Häuserbauen, zum Trommeln bauen oder die einfach das als ihren Lebensraum wahrnehmen, der ja auch nicht nur notwendig ist zum Überleben, sondern auch spiritueller Lebensraum ist, gerade was Lateinamerika angeht, natürlich in indigenen Regionen. Und dieses RED Plus hat einfach in Vergangenheit schon öfter dazu geführt, dass dann Einschränkungen gegeben hat, dass die Menschen vor Ort dann nicht mehr in den Wald gehen konnten oder nicht mehr das Holz entnehmen konnten, das sie brauchten, obwohl das wirklich nicht die Ursache ist vom Klimawandel. Ja? Also diese das bisschen Holzentnahme oder der Wanderfeldbau, der betrieben wird von indigenen Gemeinden, ist ein komplett falscher Fokus von diesem Klimaprogramm RED+. Weil letztendlich man sieht, dass in diesen indigenen Territorien der Wald doch am allerbesten erhalten ist, weil ganz oft die Gemeinden eben versuchen, diese Region auch zu schützen und zu verteidigen vor Mega-Infrastrukturprojekten, vor großen Staudämmen, großen Straßen, Abholzung, großem Sojaanbau, um dann unsere Tiere hier damit zu füttern. Also das sind wirklich die Hauptursachen von Waldabholzung und genau diese Ursachen werden ignoriert. Und da fiel ja auch vorher schon das Stichwort Green Grabbing. Das ist gemeint damit, dass eben Landgrabbing stattfindet im Namen von Waldschutz, von Klimaschutz. Also in einem grünen Namen findet die Landnahme statt oder die Privatisierung, die oft gewaltsame Privatisierung von Ländereien.
Schürt sowas dann auch Konflikte vor Ort? Also dass manche vielleicht von indigenen Gemeinden dann auch sagen, ja prima, dann verkaufen wir irgendwie unseren Wald und bekommen dadurch eine Einnahmequelle und andere sagen, nein, das wollen wir nicht. Also ist das dann auch ein sehr konfliktives Thema?
Auf jeden Fall, genau. Man kann nie sagen, die indigene Gemeinde hat diese eine Position, sondern natürlich gibt es da verschiedene Positionen und natürlich gibt es da auch oft schon Landkonflikte. Man kann sehen, dass meistens solche marktbasierten Projekte wie RED dann eher denjenigen zugutekommen, die auch mehr Land besitzen. Also die profitieren von solchen Programmen, während diejenigen, die weniger besitzen, dann oft noch weniger besitzen danach. Also kommt zu großen Konflikten.
Du hast dich ja hauptsächlich in Honduras oder ganz stark in Honduras damit beschäftigt, mit Green Grabbing. Welche Strategien gibt es da von der Bevölkerung dagegen?
Ganz verschiedene. Es gibt viele indigene Organisationen, zum Beispiel in Honduras. Gerade bei RED+ ist das auch ein spannendes Thema, weil nicht alle die gleiche Meinung dazu haben. Also manche Gruppen sagen, okay, es ist, wir glauben zwar nicht, dass RED+ jetzt das Klima retten wird und unsere Wälder vielleicht auch nicht unbedingt, aber wir hoffen, dass wir dadurch Rechte auf unser Land bekommen. Und dass unsere Meinung endlich mal respektiert wird, dass unsere Territorien respektiert werden.
Also auch ein bisschen profitieren von der natürlichen Ressource, die einfach immer weniger wird.
Das aber auch, es wird versprochen, dass Landrechte, dass es die Betitelung von Landrechten gibt im Zuge des RED+-Prozesses. Und das verstehe ich natürlich, dass da Interesse dran ist. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber letztendlich sieht man halt bisher, dass genau das noch nicht stattgefunden hat in den allermeisten RED-Programmen. Also dass genau diese Landrechte und genau die Menschenrechtsdimension komplett weggelassen wird, während die ganzen Berechnungen, Kartierungen, der Umbau der Bürokratie, damit das alles stattfinden kann, während da viel größere Schritte geleistet werden. Und dann gibt es natürlich auch noch indigene Bewegungen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, zum Beispiel, die da sehr kritisch sind, die sich mit Briefen, mit Artikeln, mit Protesten auf der Straße auch gegen solche Programme einsetzen und sagen, wir wollen, dass der Wald nicht zu einer Ware wird. Wir wollen, dass der Wald ein Gemeingut, ein Commons bleibt. Ja,